Rechtgläubigkeit, genau. So eine kleine Zusammenfassung, was wir die letzten Wochen gemacht haben. Deswegen hängen nämlich diese schwarzen Zettel noch. Wir haben uns mit dem Thema Spiritualität befasst. Und die persönliche Spiritualität äußert sich ja, ich sage es mal, durch unsere Zugänge, die wir zu Gott haben. Diese neuen Begriffe, das sind so zu unsere persönlichen Zugänge zu Gott. Und das hängt ja auch so ein bisschen ab von der eigenen Persönlichkeit, vom Charakter. Also wenn man ein eher rationaler Typ ist, hat man einen anderen Zugang zu Gott als jemand, der sehr enthusiastisch ist oder gerne ins Mystische geht oder so. Und bei manchen ist es beides. Manche sind sowohl rational als auch mystisch. Das geht. Aber es geht darum, einfach mal zu gucken. Wir haben am Anfang gemacht, dass wir überlegt haben, was könnte mein Zugang sein? Wo finde ich mich? Wo kann ich mich wiederentdecken in diesen neuen Begriffen? Und diese neuen Begriffe lassen sich zuordnen zu drei Farben. Das mal als Zusammenfassung. Wir haben einmal die Farbe Grün. Das sind alles Begriffe, die man dem Wort Welt zuordnen könnte, also eine Spiritualität, die sinnlich ist, also mit den Sinnen erfahrbar ist, die vielleicht Gott in der Natur sucht, in der Schöpfung sucht und auch findet. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass das auch nicht wieder biblisch ist, sondern Paulus beschreibt das im Römerbrief, dass er sagt, eigentlich hat keiner eine Ausrede zu sagen, ich wusste nicht, dass es Gott gibt, weil die ganze Schöpfung schreit, hey, es gibt einen Gott, es gibt einen Schöpfer. Dazu gehören die Begriffe rational, sinnlich und sakramental. Und wie gesagt, diese ganzen Begriffe, die greifen auch teilweise so ein bisschen ineinander über. Also gerade das sakramentale Erleben Gottes kann uns in eine mystische Erfahrung hineinführen. Da finden wir uns dann beim blauen Begriff, der dem Geist zugeordnet wird. Und da sind die Begriffe mystisch, enthusiastisch und asketisch. Heute befassen wir uns mit dem roten Bereich, der dem Wort zugeordnet wird. Und die Schlagworte dazu sind rechtgläubig, bibelzentriert und missionarisch. Deshalb sagte ich gerade, es ist eine schöne Überleitung mit dem Wort rechtgläubig. Mhm. Genau, also, rote Spiritualität, das Wort. Bibelzentriert, missionarisch, rechtgläubig. Das ist für mich gar nicht so einfach, dazu zu predigen, weil ich sehr vorbelastet bin. Meine gesamte christliche Sozialisierung bestand fast ausschließlich aus diesem Bereich der Spiritualität. Und das macht es mir ein bisschen schwer, da auch offen ranzugehen, weil es schon ein Bereich ist, in dem ich mich wiederfinde, aber ich bin eben nicht ein unbeflecktes Blatt. Es ist, würde ich mal behaupten, eine Spiritualität, die tendenziell etwas verkopft ist, weil man sich sehr beschäftigt mit dem Wort, mit dem, was ist richtig, was ist falsch, ne, die Rechtgläubigkeit. Es beschäftigt sich mit der Frage, what would Jesus do? Und es hängt oft auch ein hoher moralischer Anspruch dahinter. Auch so dieses Bewusstsein für Errettung und für den Missionsauftrag, den Jesus uns gegeben hat, dieser Wunsch, das Richtige zu tun, das Richtige zu glauben. Und das kann natürlich dann zu einer Spiritualität werden, die Druck ausübt. Aber ich meine, bei jeder Spiritualität kann es ja in schräge Bereiche abdriften, hatten wir ja letzte Woche auch. Ne? Also wenn man sich in der grünen Spiritualität, in diesem Weltding mehr bewegt, kann es auch abdriften in so ein esoterisches, Pantheismus-ähnliches Denken. Also alles wird Vor- und Nachteile und ich nenne es jetzt mal Gefahren. Deshalb also Leidenschaft und Wahn trennt ja oft ein schmaler Grat. Und ich glaube aber, dass diese Spiritualität so Ausdruck eines tiefen Sehnens danach ist, ein jesusmäßiges Leben zu führen. Und ich glaube, dass wir auch in unserem freieren Bereich, oder ich nenne es vielleicht mal auch in den eher progressiv sich entwickelnderen Bereich, wieder dazu finden können, das auch bewusst zu ehren. Und es hat mich gestern sehr berührt, mich hat gerade berührt, dass Martina erzählt hat, dass sie mit ihrer Tante, die eben katholisch geprägt ist und diesen Wunsch nach Rechtgläubigkeit hat, gemeinsam beten kann. Und mich hat auch gestern sehr berührt, wie Pascal erzählte, dass sie die Leute von der Schriftmission gesegnet haben und da einfach auch eine Brücke geschlagen haben. Und ich glaube, gerade auch in diesem Bereich kann man sich natürlich unheimlich fetzen, theologisch. Ne? Da, also, und das hat ja auch Geschichte. Die haben sich auch schon auf dem ersten Konzil von Nicea gefetzt. Ne? Also das ist nicht ohne. Ich dachte, wir fangen mal mit dem Begriff bibelzentriert an. Und ich habe eine Bibelstelle dazu mitgebracht. Und die kennt ihr garantiert. Und ich lese euch die mal vor. Das ist die neue Genfer Übersetzung übrigens. Und zwar aus 2. Timotheus 3, Vers 16. Wir haben die Punkteliste abgeschafft, sonst hättet ihr euch melden können, aber Pascal führt eh. Und sagen können, was drin steht. Da steht drin, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf oder widerlegt Irrtümer, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Als ich angefangen habe, diese Predigt zu schreiben, habe ich gemerkt, dass es leicht abdriften kann in so eine Bibelapologetik. Und eigentlich habe ich gemerkt, darum geht es gar nicht. Es geht hier um Spiritualität. Es geht gar nicht darum, um die Frage, ist die Bibel verbal inspiriert, ist sie es nicht, sondern es geht darum, was macht es mit uns, wenn wir sie lesen. Das ist eine ganz andere Frage. Es ist ein ganz anderer Ansatz. Es geht nicht so sehr um dieses rein verkopfte Ja-Nein, sondern um die spirituelle Erfahrung, die unser Leben bereichern kann. Der Kontext dieser Bibelstelle ist eine Endzeitrede von Paulus. Yay! Darin erzählt er eben, ach, er beschreibt, wie bekloppt die Menschen sich verhalten und eigentlich so dieses typische, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Das sagt übrigens ein Philosoph namens Hobbes. Wobei ich finde, dass das Wölfen nicht gerecht wird. Verhalten sich oft viel sozialer als wir Menschen. Und in dieser Stelle weist Paulus darauf hin, dass es gut ist, dass Timotheus die Schrift kennt, weil sie ihn zu Jesus geführt hat. Und das finde ich so spannend daran. Spannend finde ich auch, dass Paulus davon eine Endzeit beschreibt und er beschreibt etwas, was wir eigentlich in der ganzen Bibel wiederentdecken. Dass ich so denke, hey Paulus, kennst du die Schrift nicht? Lücke. Nur weil er beschreibt, so, ja, dann die trennen sich und die machen das und die machen jenes und die sind alle so böse und ich denke so, boah, ja, fängt halt schon bei Kain und Abel an und davor auch. Also er beschreibt eigentlich nur den Ist-Zustand der Welt. Sagt dann aber, es ist aber gut, die Schrift zu kennen, weil die uns zeigt, und weil die uns Hilfestellung ist in unserem Leben. Nun, was ist mit Schrift gemeint? Also, als ich im Bibelunterricht war, ganz treu dahin gegangen bin, haben wir gelernt, das ist die Bibel. Heute weiß ich, die Bibel lag damals so noch nicht vor. Also, er hat ja diesen Brief gerade an Timotheus geschrieben, also kann Timotheus noch nicht die Bibel in der Form gehabt haben. Aber Paulus bezieht sich hier auf die Schriften der Tora. Für uns ruft das Alte Testament. Und das mag uns so ein bisschen irritieren, weil wir als gute evangelikale Leute natürlich uns stark am Evangelium orientieren und stärker im Neuen Testament verankert sind. Deshalb so, was? Timotheus findet zu Jesus durch alte Schriften? Aber logisch, denn die Juden haben auf den Messias gewartet. Auf den Messias, der angekündigt war. Und das zieht sich durch die gesamte Bibel durch. Das zieht sich durch die gesamten alten Schriften durch, dass immer wieder darauf hingewiesen wird, dass immer wieder darauf Bezug genommen wird, dass immer wieder Parallelen auch entstehen. Und die Zusammenhänge, die sind enorm. Und ich glaube, darum geht es eigentlich an diesem Punkt. Es geht gar nicht so sehr darum, zu gucken, wie ist die Bibel entstanden, wie war das mit dem Konzil von Nicäa, ist es verbal inspiriert, ist es das nicht, sondern darum zu gucken, wie spannend es ist, wenn man die Zusammenhänge kennt und wenn man da tiefer eintaucht. Ich glaube, ihr müsst Reinhard Rehberg mal erleben, wenn er Teachings macht. Also nicht einfach, also auch wenn er predigt, klar, zieht euch seine Predigten rein, die sind online kriegt man die. Aber wenn er Teachings macht, dann ist das so spannend, weil dieser Mann ein immenses Wissen hat. Und dann erzählt er dir nicht einfach nur, Jesus heilte die Frau, die seinen Quast berührt hat. Nein, dann holt er aus und erzählt dir, das mit dem Quast hat das und diesen Zusammenhang und dann aus dem Alten Testament dieses und jenes und du sitzt da, die Kinnlade sinkt immer weiter runter und du denkst, wow, das ist gigantisch, was für ein fein verwobenes Netz das ist. Und dann ist es nämlich schon wieder wurscht, ob da wirklich der Heilige Geist im Ohr saß und gesagt hat, jetzt schreib mal auf. Oder ob es eher so war, wie wir das erleben, dass wir inspiriert werden und was aufschreiben und dass da auch Teil Mensch drin ist. Weil Gott trotzdem drin ist. Und wir Gott trotzdem begegnen. Und ich finde so praktisch, die Bibel auch als wirklich praktischen realen Leitfaden zu erleben. Ich erfahre zum Beispiel ganz oft Trost durch Psalmen, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, weil ich mich in vielen Psalmen wiedererkenne, weil ich merke, hey, da hat jemand, Jesus oder Gott in dem Fall, einen Song geschrieben, ein Lied geschrieben, und seine Seele damit offenbart, aber auch seine Wege damit Gott offenbart und niedergeschrieben, was für Erfahrungen er gemacht hat. Zum Beispiel, dass man in einer tiefen Not gesteckt hat und Gott gesagt hat, hey, ich hol dich da raus. Das berührt mich total, weil Gott immer noch der Gleiche ist. Und wenn da ein David von vor keine Ahnung wie viel tausend Jahren so ein Psalm schreibt, und davon erzählt, dass er durch dunkle Täler geht, in denen er Todesängste aussteht, dann berührt mich das. Weil er gleichzeitig auch erzählt, hey, du bist trotzdem da, Gott. Und das gibt mir Trost. Ich erlebe aber auch Korrektur durch die Bibel. So ein ganz praktisches Beispiel. Im Moment ist es so, dass ich mich oft überfordert fühle vom Leben allgemein. Weil so viele Anforderungen auf einen einprasseln. Und ich oft Schwierigkeiten habe, Anforderungen einzusortieren. Was ist wichtig, was ist nicht so wichtig. Für mich fühlt sich immer alles gleich wichtig an. Was Quatsch ist, das weiß ich. Aber das auseinander zu klamüsern. Und ich merke, das führt dazu, dass ich Ärger anhäufe. Dass ich immer ärgerlicher werde. Und wie so ein Ärgerknoten bin. Und der macht was mit mir. Ich merke, dass er mich hart macht. Er macht mich hart Menschen gegenüber, denen ich eigentlich mit Barmherzigkeit begegnen möchte. Er macht mich hart meinem Mann gegenüber, meinem Kind gegenüber, weil ich mich oft auch dann benachteiligt fühle und denke, Mann, wo bleibt denn ich in dem ganzen Driss? Und dann ist es mir so geschehen, dass ich Bibel gelesen habe und da eine Aufzählung war von Menschen, die sich einfach nicht gut verhalten. und ich mich da wiedererkenne. Also es war von Menschen die Rede, die von Zorn erfüllt sind. Und dass ich denke, oh Mann, das macht mich betroffen, ich erkenne mich da wieder. Das spricht mich an. Und das Schöne aber ist, dadurch, dass ich aber auch die Evangelien kenne und dadurch Jesus kennengelernt habe, weiß ich, ja, es macht mich betroffen zu erkennen, wie ich gerade drauf bin. Es macht mich betroffen zu erkennen, hey, ich brauche an diesem Punkt Veränderung und ich brauche an diesem Punkt auch Vergebung, weil ich ungerecht geworden bin Menschen gegenüber. Ich weiß aber, dadurch, dass ich durch die Bibel Jesus kennengelernt habe, wie er reagiert, wenn ich dastehe und sage, Mann, ich fühle mich an diesem Punkt schuldig. Ich weiß, dass meine Schuld mich nicht trennt, sondern zu ihm zieht und dass Jesus sagt, hey, komm her. Ich ziehe dich zu mir. Mein Bibellesen stärkt mein Vertrauen in Jesus. Je mehr ich in den Evangelien eintauche und lese, wie er ist, desto mehr kann ich auch einschätzen, wenn mir irgendwelche Gedanken durch den Kopf schwirren, war das jetzt Jesus oder war es nicht? Deswegen finde ich das so spannend, mich damit auseinanderzusetzen und mich mit dem Thema Bibel auseinanderzusetzen. Es macht nämlich was aus, wie wir die Bibel lesen. Ich glaube, es macht was aus, ob wir die Bibel Jesus-zentriert lesen oder ja, einfach wie so ein Buch lesen. Es gibt Bibelstellen, die machen mir richtig, richtig Mühe. Die lese ich und denke mir so, boah, was soll das? Ist ja furchtbar. Aber wenn ich Bibelstellen aus Jesu Perspektive lese, mit dem Wissen, hey, Jesus ist gekommen und macht einen Unterschied, dann löst das manchen Knoten für mich, der mich sonst hart macht und sagt, nee, dann brauche ich sie gar nicht. Aber das stellt für mich so wieder etwas her. Mit Jesus im Hinterkopf liest sich die Bibel einfacher. Weil sie da nicht so zum... wie beschreibe ich das? Sie piekst da nicht so furchtbar, dass man denkt, um Himmels Willen. Die ist überhaupt nicht mehr aktuell. Wenn Jesus der Grundstein ist, der mein Leben bestimmt und ich mit ihm zusammen an die Bibel rangehe, dann erlebe ich durchaus, dass sie mich verändert, dass das Lesen mich verändert, dass es was mit mir macht und dass es durchaus eine Aktualität für mich auch hat. Und dass es mir hilft, manche Dinge zu verstehen, mir hilft, manche Dinge zu lösen und mir tatsächlich, naja, so eine Anleitung ist. Und ich glaube, dass daraus wiederum dann so ein missionarisch angelegter Lebensstil entsteht. Weil wenn ich das erkenne und tiefer eintauche und merke, hey, ja, das ist Jesus, Jesus ist der Messias und das ist so, dieser Bogen, der das Ganze umfasst, ist so weit und macht es zu einer runden Sache. Dann möchte ich das weiter teilen. Dann möchte ich das sagen, hey, das ist genial, guck mal rein, das ist so spannend. Es ist nicht einfach nur ein Buch, sondern es ist was Lebensveränderndes. Und daraus ergibt sich dann auch dieser Auftrag, das zu tun, wozu Jesus uns berufen hat. Missio vom Auftrag her. Nämlich Verwalter des Reiches Gottes zu sein. Den Menschen verkünden, dass Gott sie liebt. Dass Versöhnung möglich ist. Dass es Hoffnung gibt. Dass Veränderung möglich ist. Dass Friede möglich ist. Dass das Reich Gottes alles auf den Kopf stellt. Dass es überhaupt angebrochen ist. Und das finden wir aber alles da wieder. Das gibt uns das Fundament auch für Argumentation. Weil dann argumentieren wir nämlich nicht einfach nur aus dem Gefühl heraus, nicht einfach nur aus dem Bauch heraus, sondern es legt uns ein Fundament dafür, zu sagen, hey, ich erkläre dir das nochmal, wie das mit dem Reich Gottes ist. Wir werden uns ja in den nächsten Monaten irgendwann mal beginnen, mit diesem Upside-Down-Kingdom zu beschäftigen. Und dafür müssen wir auch tiefer eintauchen, um immer noch mehr rauszukitzeln. Hey, wie sieht das eigentlich aus? Was bedeutet denn das ganz konkret? Finden wir dann zum Beispiel in den Bergpredigten. Das, manchmal will mir das echt nicht in den Kopf gehen, dass Jesus sagt, selig sind die Sanftmütigen. Was? Ja. Also, na, das sind so Beispiele dafür. Ich habe auch eine Übung dafür mitgebracht. Und zwar, die Übung letztes Mal war... Nein,
ja.
Genau, die Übung fürs letzte Mal war, in die Stille zu gehen. Das ist gemein, wenn man so eine Person... Na, weiß es jemand? Die Übung für den roten Bereich ist ganz, ganz praktisch auch. Und zwar, ihr kennt auch sicherlich diese Bibelstelle, wo beschrieben wird, dass Maria die Worte in ihrem Herzen bewegte. Und ich merke, es ist ganz gut, wenn man Bibel liest, Worte auch zu bewegen. Und ein Evangelium finde ich ganz besonders spannend. Also ich finde alle Evangelien sehr, sehr spannend. Allerdings sind Matthäus, Markus und Lukas stärker Begebenheiten orientiert, während das Johannesevangelium so stärker ins Thematische reingeht. Und deshalb würde ich euch gerne dazu einladen, das Johannesevangelium zu lesen. Und zwar jeden Tag ein Kapitel, aber jedes Kapitel dreimal zu lesen. Und zwar laut auszusprechen. Einmal laut lesen, um einfach die Worte auch sacken zu lassen. Und das dann auch wirklich mal durchzukauen. Und wir haben das schon mal vor Jahren als Übung gemacht, in einem Kurs, den wir gemacht haben. Und ich kann euch nur sagen, das macht was mit einem. Das ist sehr spannend, sich da mal ranzuwagen und zu sagen, hey, jeden Tag ein Kapitel, das ist machbar. Und das laut zu lesen und das aber dreimal durchzukauen. Und dann kann man ja immer noch darüber nachdenken und es beschäftigen und durchnehmen und machen. Und es ist sehr spannend, was es mit einem macht. Es macht ja mit jedem was Unterschiedliches. Aber dazu möchte ich euch gerne einladen, um da einfach mal einzusteigen. Ja. Und jetzt worshipen wir. Amen.